So einer, das ist unser Hinterhof, unser Beritt. Die Leute, die uns nicht passen, ob jetzt eine Regierung in Kuba oder ein Maduro in Venezuela oder eben woanders, da können wir quasi schalten und walten, wie wir möchten, weil wir es A können und weil wir es wollen. Und das ist auch eine Warnung eben auch an andere, an China oder eben an Russland. Wie gesagt, zwei enge Partner von Venezuela, eigentlich Finger weg aus der Region. Und es gilt dann wieder das Recht des Stärkeren. Und das ist das, was, glaube ich, die große Lesart aus diesem, ja, aus dieser Aktion eben auch ist. Wir hatten eben diese neue nationale Sicherheitsstrategie, die Ende vergangenen Jahres rausgegeben wurde, haben wir eine Folge auch zugemacht. Die schreibt es auch explizit so vor im Prinzip, dass man sagt, hier, wir wollen hier die Stärke, die wir haben, eben auch einsetzen. Und die Umkehr Lesart daraus ist dann, und den anderen Rest der Welt, da können sich dann andere im Prinzip, oder zumindest ist das jetzt die Befürchtung, denn können sich dann andere da das Recht des Stärkeren nehmen und dann eben schalten und walten, wie sie können. Das ist zumindest die große Frage, was bedeutet das, was wird in Moskau oder in Peking jetzt von diesem Vorgehen abgeleitet?
Ja, diese Monroe-Doktrin war auch, Trump hat es selbst genannt, ein Big Deal. Und schade, wir haben das vergessen. Und jetzt ist es zurück in die Monroe-Doktrin, wie du sagtest. Also, aber seit der Zweite Weltkrieg, die USA und seine Alliierte und Partners haben eine rules-based, also eine internationale Ordnung zusammengestellt. Also,
Konflikte
zu vermeiden. Und unter das, also würde man nie ein anderes Land mit einer legitimen Regierung attackieren. Und jetzt haben wir vielleicht gesehen die Ende von dieser Agreement, diese Weltordnung. Also, und das geht mehr in die Richtung von Russland und China. Und nimm, was man will. Also wir haben schon gesehen, vor 4 Jahren ist jetzt Putin reingegangen in Ukraine, weil er sagt, das gehört uns. Er benutzt genau die gleiche Argumente, nicht Drogen, aber also Nationalsicherheit, und das gehört uns. Ein bisschen wie Trump hat gesagt, dieser Öl gehört uns, es war geklaut. Dieses Recht auf irgendwas zu nehmen, das man will, nur weil man die Größere, der Stärker ist.
Und das macht die Reaktion in Europa, in Deutschland auch so interessant, weil das für Europa eine schwierige Lage jetzt ist. Man ist da versucht, den Spagat jetzt zu überbrücken. Denn einerseits wollen die Europäer, die haben jetzt am Wochenende auch eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, aber die ist sehr allgemeinplatzig. Also da sind so Sachen drin, natürlich muss Venezuela selbst bestimmen können und man muss Ruhe bewahren und nicht weiter eskalieren und so. Ja, aber das könnte man zu allem im Prinzip sagen. Es gibt zumindest keine offizielle scharfe Verurteilung des Vorgehens der USA in Venezuela. Und einerseits habe ich den Eindruck, will man Donald Trump nicht verprellen, weil man ihn in der NATO braucht. Die Verhandlungen zur Zukunft der Ukraine laufen gerade, sind an einem heiklen Punkt. Da will man die USA auch nicht verlieren. Gleichzeitig sind die Reaktionen in Südamerika selber ja auch sehr gemischt. Also es gibt einige Staatschefs eher der rechten Regierung, die sagen, gut, dass dieser Diktator, dem man keine Träne nachweinen muss, jetzt weg ist. Und gleichzeitig sind andere Länder sehr kritisch dem gegenüber. Und da will Europa, die ja gerade dabei sind, dieses Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika abzuschließen, jetzt auch nicht irgendwelches Öl in welche Richtung auch gießen. Also insofern ist es schwierig. Und gleichzeitig, wenn man sagt, okay, gilt das Völkerrecht jetzt in dem Fall nicht auch hier, muss man das nicht eigentlich genauso verurteilen wie, und das ist die Kritik, die dann jetzt auch innerhalb von Europa aufkommt, und auch innerhalb der Bundesregierung ist man da sich nicht so einig. Das bin ich mal gespannt, wie das diese Woche dann noch besprochen wird, dass man sagt, okay, mit welchem Recht verurteilt man das, was hier in der Ukraine passiert, Russland gegenüber, und jetzt das. Auch wenn man es nicht vergleichen kann, glaube ich. Aber
also wofür steht Europa, wenn nicht international Recht? Wenn, also wir sehen jetzt gerade, also die Prime Ministerin von Dänemark, die so gute Grund hat, ängstlich zu sein. Also wir haben gesehen, dass sie hat auch gesagt, hat eine Statement gegeben, und dass die USA selbstverständlich soll nicht nach Grönland gehen, soll es nicht wegnehmen, das gehört zu Dänemark. Und dann hat sie auch der Grund dafür als internationales Recht und Ordnung gegeben. Aber wenn man das nicht verteidigen will in dieser Situation, in der Situation von Venezuela, dann kann man das tatsächlich benutzen, dann, wenn in einer anderen Situation. Ich finde, das muss. Also das geht ganz klar, dass man muss auf beide Seiten dafür stehen und nicht nur, wenn es passt. Also obwohl ich verstehe, das ist eine delikat fragile Situation ist und niemand will ihn provozieren, aber andersrum.
Nee, ja, das denn ist das ist natürlich tatsächlich jetzt die große Frage, die man sich hier auch jetzt stellt. Also Kuba ist das eine, wo auch Marco Rubio gesagt hatte, die sollten sich jetzt Sorgen machen in der Regierung in Havanna. Aber eben die Frage Grönland, die Trump ja erneut wieder bestätigt hat, dass er das haben will letztlich und auch ja kurz vor dem Jahreswechsel einen Sondergesandten nominiert hat, der sich darum kümmern soll, Grönland irgendwie den USA zuzuschlagen.
Ja, wir können auch sagen, wir haben persönliche dänische Diplomaten Freunde und das ist das Thema wirklich, das alle beschäftigt jetzt. Also
naja, und dann hat es diesen Post gegeben von der Frau von Stephen Miller, dem Homeland Security Advisor von Trump, einer der schärfsten Falken auch in der Regierung.
Was Katie Miller heißt sie, hat auf X gepostet eine wie sagt man,
eine Landkarte von Grönland.
Genau, mit einer amerikanischen Flagge. Also sah aus wie ein Geschenk, alles zusammengepackt in eine amerikanische Flagge.
Und darunter stand Soon.
Soon, bald. Also in diesem Sinne, ja, soll man auch sehr nervös sein, wenn man sieht, und ich glaube, das will Trump auch. Also, und das hat Rubio, der Außenminister, gesagt innerhalb dieser Pressekonferenz. Das ist ein Präsident, sagt er, der spielt nicht. Er sagt, was er tut. Er sagt, was er, und er meint, was er sagt. Und das haben wir schon mehrmals über die letzten 5 Jahre innerhalb dieser Podcasts gesagt, dass man muss Trump am Wort nehmen. Also es kommt viele Quatsch raus oder viel, wo wir schüttern unsere Köpfe und sagen, das meint er nicht, oder seine Unterstützer sagen, ach, sagt er nur. Aber man muss ihm wirklich wortlich nehmen und ernsthaft nehmen. Also wir haben gesehen, nicht nur durch der NSS, der Sicherheitsstrategie, aber durch Trump in die letzte Jahr, dass er Präsident ist, dass er hat eine Außenpolitik von transactional Deals. Also er ist ja selbst erklärt König der Deal, und alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, ist what's in it for me? Also was kriege ich, was kriegen wir davon? Also als er gehandelt hat mit Zelensky, okay, wir sollen ein bisschen von der Rohstoff in Ukraine kriegen, wenn wir euch helfen. Oder also jetzt ist es nicht mehr ein Deal, es ist jetzt einfach so, wir nehmen das. Also es war von uns geklaut und wir nehmen das zurück. Insofern, das ist auch ein Beispiel von eine komplett andere Außenpolitik, als was wir gesehen haben die letzten 80 Jahre.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt sich weiterentwickelt, ob das jetzt erstmal dabei bleibt und welche Bedeutung es hat, welche Auswirkungen eben auch. Das können wir bislang erst erahnen und das wird uns sicherlich weiter beschäftigen.
Und das war der Podcast Amerika. Wir müssen reden mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Und da finden Sie auch das hier.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Es ist wirklich mein Lieblingsplatz auf der ganzen Welt.
It's my favorite place in the world.
Wir entdecken.
It's like a diverse country, I think.
Es ist ein guter Ort zum Tauchen, es gibt viel Natur und eine interessante Geschichte.
It's like a diverse travel program.
Und lassen Sie hautnah teilhaben.
Unsere erste Nacht ausgesetzt, allein in der Wildnis.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Breites Grinsen im Gesicht. Ja, es hat Spaß gemacht.
Jederzeit in der ARD Audiothek.
Ja, und wie geht's hier weiter in der ARD-Infonacht? Gleich um 3 Uhr mit den Nachrichten. Da erfahren Sie das Wichtigste. Und danach schauen wir wieder im Detail auf das US-Eingreifen in Venezuela und die globalen Folgen. Schauen nochmal genau darauf, wie es weitergehen kann, wird möglicherweise mit Grönland und Dänemark. Das ist eins unserer Schwerpunkte gleich.
Kultur. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Dem westlichen Militärbündnis NATO droht das Aus, falls die USA versuchen, Grönland zu annektieren. Davor hat Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen gewarnt. Arne Bartram, WDR Stockholm.
Frederiksen reagiert damit auf eine Aussage von US-Präsident Donald Trump. Der hatte erneut gefordert, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten werden solle. Das sei wichtig für die nationale Sicherheit seines Landes. Außerdem hat Trump Dänemark vorgeworfen, nicht genug für den Schutz der Insel im Nordatlantik zu tun. Grönland mit seinen rund 56.000 Einwohnern ist ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark und gehört zur NATO. Im Boden Grönlands lagern wertvolle Rohstoffe. Zuletzt ist das Interesse an der Region nicht nur in den USA, sondern auch in Russland und China gestiegen.
Venezuelas Präsident Maduro hat vor einem US-Bundesgericht in New York in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Maduro wird von der Justiz unter anderem Drogenhandel vorgeworfen. Er war bei einem Militäreinsatz der USA in Venezuela gemeinsam mit seiner Frau gefangen genommen worden. Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind laut Aktivisten inzwischen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtler aus den USA berichten außerdem, das Regime im Iran habe mehr als 1200 Menschen festnehmen lassen. Ausgelöst wurden die Proteste durch die wirtschaftliche Lage im Land. Schneefall hat am Abend in Teilen von NRW wieder zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Meistens blieb es bei Blechschäden. Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Mönchengladbach wurden jedoch 2 Menschen schwer verletzt. Der Bus war laut Polizei gegen eine Hauswand gerutscht. Der Fahrer und eine 83-Jährige seien ins Krankenhaus gebracht worden.
WDR aktuell aus der Region.
2 getötete Schafe in Kalkar stellen den Besitz und die Polizei vor ein Rätsel. Offenbar hat ein Unbekannter die beiden Tiere im Abstand von 2 Tagen erschossen. Ralf Brix für WDR aktuell.
Der Besitzer hatte bereits am Freitag eines seiner Schafe tot auf einer Wiese im Stadtteil Niedermörmter gefunden. Gestern Morgen fand der Mann erneut ein getötetes Tier in der Herde. In beiden Fällen deuten Wunden auf Schussverletzungen hin. Laut Polizei versucht der Halter daher zurzeit eins der Projektile zu sichern. Gesetzlich gilt ein getötetes Schaf als geringfügige Sachbeschädigung, daher ermittelt die Polizei aktuell nicht. Es sei aber denkbar, so ein Sprecher, dass der Täter gegen das Waffengesetz verstoßen habe.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht örtlich Schneefall, Glätte und Nebel bei bis zu minus 10 Grad. Tagsüber etwas Schneegriesel, vor allem in Westfalen. Dazu in Remscheid bis minus 1, in Paderborn bis 0 und in Bergisch Gladbach bis 1 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag zieht neuer Schneefall heran bei bis zu plus 4 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Noch einmal der Hinweis für Sie, wenn Sie unterwegs sind. Im gesamten Bundesgebiet muss weiterhin stellenweise mit Glätte gerechnet werden. Das betrifft auch die Autobahnen. Und wegen Schneeglätte dürfen in Hessen LKWs auf allen Straßen nur die rechte Spur benutzen. Und dann haben wir noch 3 Sperrungen aktuell. Die A3 Frankfurt Richtung Köln wird zwischen Bad Camberg und Limburg Süd nach einem Unfall mehrfach kurzfristig gesperrt. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort ist zwischen Gelsenkirchen Zentrum und Gelsenkirchen Hessler nach einem Unfall gesperrt. Und die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen ist zwischen Kreuz Herne und Recklinghausen Hochlamark ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg und ich bin Hendrik Lückhoff. Hallo. Was in der Nacht von Freitag auf Samstag in Venezuela passiert ist, das war womöglich nicht nur die Entführung eines Staatspräsidenten, nicht nur ein schwerwiegender Militärschlag ohne Kriegserklärung. Es könnte auch ein weiteres Anzeichen gewesen sein für eine neue Weltordnung, sagt Professor Herfried Münkler. Er ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin und analysiert auch nach seiner Emeritierung als Autor und Berater die geostrategische Lage der Welt. Mit ihm hat mein Kollege Oliver Glab vom Hessischen Rundfunk gesprochen und gefragt, Was ist das für eine neue Weltordnung, die sich aus Ihrer Sicht am Wochenende in Venezuela gezeigt hat, mit dem Angriff der USA, mit der Festnahme des Präsidenten Maduro?
Ja, es ist gewissermaßen ein weiterer Schritt bei der Auflösung der alten, möchte man fast sagen, werte- und regelbasierten Ordnung, auf die sich die Europäer und vor allen Dingen die Deutschen verlassen haben, in die sie auch entsprechend investiert haben. Begriff des Völkerrechts steht in der Regel für diese Ordnung. Und womit wir es zu tun haben, ist im Prinzip so etwas wie eine machtbasierte Ordnung, in der also die großen Mächte, das ist nicht nur die USA, sondern das ist auch Russland und in gewisser Hinsicht China, eigentlich das machen, was sie wollen.
Nun haben sich ja auch bisher nicht alle Regierungen an Regeln gehalten. Kann man wirklich bei all den völkerrechtswidrigen Angriffen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, auch durch die USA zum Beispiel, kann man da wirklich sagen, dass wir überhaupt jemals in einer regelbasierten Weltordnung wirklich gelebt haben?
Naja, das war natürlich auch eher gewissermaßen ein Projekt oder Work in Progress. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass wenn es von den großen Akteuren einen gegeben hat, der im weiteren Sinn als Hüter der Weltordnung anzusehen war, dann waren es die USA. Insofern, glaube ich, ist es doch eine fundamentale Veränderung. Und man kann nicht sagen, naja Gott, das ist früher auch schon mal passiert. Und wenn es früher passiert ist, dann haben wir das wahrgenommen sozusagen als einmaliger Ausrutscher. Das ist jetzt der Fall. Das hat sicherlich mit Russland bereits mit der Annexion der Krim begonnen. Das hat jetzt eine breite Spur durch die politische Landschaft gezogen.
Ist also ein Motiv, was dahinter stecken könnte, hinter diesem Kurswechsel der USA, einfach der Umstand, dass man es jetzt genauso machen will wie Russland, weil man sieht, damit kommt man vielleicht weiter? Oder welche Motivation vermuten Sie hinter dem Agieren der US-Regierung? Ist das auch nur in der Person von Donald Trump begründet oder steckt da mehr, eine breitere Bewegung dahinter?
Also zunächst mal ist natürlich, wenn eine große Macht beobachtet, dass ein Regelbrecher Vorteile vom Regelbruch hat und derjenige, der sich regelkonform verhält, Nachteile, dann ist die Versuchung groß, selbst zum Regelbrecher zu werden, nicht? Und das wird sicherlich auch im Hinblick auf die USA in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben oder jedenfalls seit dem neuen Amtsantritt von Donald Trump. Aber man wird das nicht alles auf ihn und seine erratische Politik und sein gelegentlich willkürliches Agieren, sondern es ist dahinter gewissermaßen der Plan, die USA wieder zu einem territorial konsolidierten Imperium zu machen, also mit Einflusszonen, die weit über das hinausgehen, was bislang auch immer Einflusszone war, nicht Karibik als ihr Hinterhof. Man kann sagen, für den Rückzug aus Europa braucht Trump eine Kontrolle über den Doppelkontinent Amerika, wobei man beachten muss, dass in Südamerika China zunehmend an Einfluss gewonnen hat, vor allen Dingen wirtschaftlicher Art. Und das versucht er jetzt also gewissermaßen rückgängig zu machen durch Machtpolitik. Alle Länder, die in irgendeiner Weise ja, so etwas wie im weiteren Sinn linke Regierungen haben, die mit Russland und mit China gewisse Beziehungen haben, wie stark auch immer die sein mögen, die werden jetzt unter Druck gesetzt. Es ist ja inzwischen schon nicht bei Venezuela geblieben, sondern die Drohung gleich erweitert auf Kolumbien. Und das wird sicherlich so weitergehen.
Wie sollte sich denn nun Europa und wie sollte sich Deutschland in dieser neuen Lage, bei dieser neuen Weltordnung aufstellen?
Naja, das ist jetzt sozusagen wieder das übliche Gerede über Völkerrecht und derlei mehr. Aber keiner kann sagen, wie man das gegenüber Trump oder gegenüber Putin oder gegebenenfalls gegenüber den Chinesen zur Geltung bringen kann. Das heißt, die Europäer sollten gewissermaßen zusehen, dass sie das Portfolio ihrer Machtsorten auffüllen, dass sie zur Selbstbehauptung fähig sind, dass sie auch in der Lage sind, Ansprüche von anderen gegenüber ihnen zurückzuweisen unter Verweis auf ihre Fülle der Fähigkeiten von den wirtschaftlichen, technologischen bis hin zu den militärischen. Ich glaube also gewissermaßen, das Gerede über Völkerrecht und vieles andere mehr führt nicht besonders weit, sondern was weiterführt, sind die Konsolidierung der eigenen Fähigkeiten. Das wird uns viel Geld kosten. Das wird auch dazu führen, dass die Europäer enger zusammenrücken müssen, dass sie gelegentlich vielleicht auch den Ungarn die rote Karte zeigen müssen und auf diese Weise ein Akteur sind, der so etwas wie strategische Autonomie, ein Begriff, der ja schon länger im Gespräch ist, tatsächlich hat und nicht nur davon träumt.
Sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Also es scheint, als würden die USA unter Donald Trump die Welt neu ordnen wollen. Und das führt zu großer Sorge auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Grönland und Dänemark. Schon direkt nach seiner Amtsübernahme vor einem Jahr hatte Trump Anspruch auf Grönland erhoben. Und jetzt erneut. Die Vereinigten Staaten bräuchten die Insel aus Gründen der nationalen Sicherheit. Dänemark könne diese Aufgabe nicht bewältigen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hatte die USA zuvor aufgefordert, ihre Drohungen zu unterlassen. Jana Simram mit weiteren Stimmen aus Dänemark.
Schon am Sonntag hatte der US-Präsident in einem Interview mit der US-Zeitschrift The Atlantic unverhohlen gedroht. Venezuela sei möglicherweise nicht das letzte Land, in dem die Vereinigten Staaten intervenierten. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One legte Donald Trump noch einmal nach, auch wenn er zunächst behauptete, er wolle das Thema Grönland nicht kommentieren. Lassen Sie uns lieber über Venezuela sprechen, über Russland und die Ukraine. Um Grönland kümmern wir uns in ungefähr 2 Monaten. Darüber sprechen wir in 20 Tagen. Er werde nur so viel sagen, so Trump weiter. Wir brauchen Grönland, das ist strategisch wichtig. Gerade sind in Grönland überall russische und chinesische Schiffe. Also wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Dänemark könne diese Aufgabe nicht bewältigen, höhnte der US-Präsident. Wisst ihr, was Dänemark vor kurzem getan hat, um die Sicherheit in Grönland zu erhöhen? Sie haben einen zusätzlichen Hundeschlitten dort stationiert. Trump spielt mutmaßlich an auf die Sirius-Hundeschlittenpatrouille, die das dänische Militär im Nordosten der Insel stationiert hat. Grönland ist zwar weitgehend autonom, gehört aber ebenso wie die Färöer-Inseln zum Königreich Dänemark. Die Regierung in Nuuk reagierte deutlich auf die neuen Drohungen. Sein Land in einem Atemzug mit der US-Militärintervention in Venezuela zu nennen, sei völlig inakzeptabel, erklärte der grönländische Regierungschef Jens Fredrik Nielsen bei Instagram. Grönland sei Teil der NATO und sich seiner strategischen Bedeutung sehr bewusst. Man sei offen für einen Dialog, der müsse aber über die angemessenen Kanäle und unter Achtung des Völkerrechts geschehen. Kurz zuvor hatte Nielsen die rund 56.000 Menschen in Grönland vor Panik gewarnt. Denn die Entführung des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro hat bei vielen große Sorgen ausgelöst.
Angriffe pro Venezuela.
Der Angriff auf Venezuela ist, egal wie man es dreht und wendet, ein Verstoß gegen die internationalen Regeln, die seit dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger befolgt wurden. Deshalb müssen wir uns vielleicht Sorgen machen, ob wir tatsächlich übernommen werden. Das setzt natürlich viele Gedanken in Gang. Jetzt haben sie wieder Grönland im Fokus. Diese amerikanische Flagge auf unserer Landkarte, das ist so respektlos.
Also, die ist so respektlos.
Kurz vor den neuen Äußerungen des US-Präsidenten hatte die Frau von Trumps Vizestabschef Stephen Miller bei X eine Grönlandkarte in den Farben der US-Flagge geteilt, versehen mit dem Kommentar soon, bald. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen rief die USA in einer schriftlichen Stellungnahme nachdrücklich dazu auf, die Drohungen zu unterlassen. Die Vereinigten Staaten hätten kein Recht, einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Die Bundesregierung stellte sich hinter Kopenhagen. Bundesaußenminister Johan Wadefuhl sagte bei einem Besuch im litauischen Vilnius, Grönland sei Teil des dänischen Königreiches.
Und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben.
Ähnlich äußerten sich auch die Regierungs- und Staatschefs von Schweden, Norwegen und Finnland. Niemand entscheide für Grönland und Dänemark, außer Grönland und Dänemark selbst, so der finnische Präsident Alexander Stubb.
Und soweit unser Schwerpunkt zu Beginn dieser Stunde zum US-Eingreifen in Venezuela und den globalen Folgen. 3.15 Uhr ist es gleich an diesem Dienstag, dem 6. Januar.
Die ARD-Infonacht.
Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin sind weiter Zehntausende Menschen im Südwesten der Hauptstadt ohne Strom. Wahrscheinlich dauern die Reparaturen noch bis Donnerstag. Und der Fall sorgt natürlich für Nachdenken in ganz Deutschland. Wie lässt sich bundesweit die kritische Infrastruktur besser schützen? Ein entsprechendes Gesetz der Bundesregierung ist in Planung. Aber wann kommt es und kann es tatsächlich helfen? Dietrich Karl Meurer berichtet.
Aufs Schärfste verurteilt die Bundesregierung den Anschlag auf das Berliner Stromnetz. Er sei durch nichts zu rechtfertigen, erklärt der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille.
Die Täter haben die Gefährdung von Menschen, insbesondere von Krankenhauspatienten, Älteren und Familien mit kleinen Kindern in Kauf genommen.
Zehntausende Haushalte ohne Strom und Wärme, Pflegeeinrichtungen im Notbetrieb, Krankenhäuser angewiesen auf Notstrom, Schulen geschlossen.
Vor unseren Augen, zumindest hier in Berlin, sehen wir, wie verletzlich wir sind.
Beschreibt der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, die Lage und warnt, das alltägliche Leben müsse geschützt werden, sonst drohten große Probleme. Bei der Linken zeigt man sich überrascht, dass es offenbar keine funktionierenden Ersatzsysteme gibt. Co-Parteichef Jan van Aken kritisiert zudem,
dass es auch so lange dauert, das jetzt zu reparieren. Ich glaube, was man da sieht, ist auch, dass der Katastrophenschutz in Deutschland über viele Jahre zusammengespart worden ist.
Der Anschlag entfacht erneut die Debatte über die Sicherheit der kritischen Infrastruktur Kritis. Im Fokus das Kritis-Dachgesetz. Es soll bundesweit Mindeststandards einführen für Schutz, Risikobewertung und Meldung von Störungen. Frühere Versuche scheiterten an Streit über Zuständigkeiten, Kosten und Eingriffsrechte. Die Bundesregierung brachte das Gesetz nun letztes Jahr auf den Weg. Es soll in diesem Jahr in Kraft treten. Ein Bundestagsbeschluss steht noch aus. Doch reicht das Gesetz? Selbst innerhalb der schwarz-roten Koalition werden bereits Zweifel laut.
Das ist ein wichtiger Baustein darin, dass wir unsere Versorgungsinfrastruktur besser schützen. Und zusätzlich dazu brauchen wir eben weitere Bausteine.
Findet Sonja Eichwede. Die SPD-Innenexpertin warnt, sensible Daten über die Infrastruktur seien weitgehend öffentlich zugänglich.
Hier müssen wir sie besser schützen und eben auch sensible Informationen nicht jedem zugänglich machen.
Die Forderung nach einem besseren Schutz der Infrastruktur kommt auch aus den Reihen der Sicherheitskräfte. Benjamin Jendro, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, sagt,
es kann nicht sein, dass ich an einen Kabelschacht so leicht rankomme, dass ich den in Brand setzen kann und dass dann fast 50.000 Menschen mehrere Tage mitunter ohne Stromversorgung sind.
Er schlägt technische Sicherungen vor.
Zum Beispiel über Videotechnik. Ja, wenn ich mich einem Strommast nähere oder einem Verteilerkreis, dann muss das in der heutigen technischen Zeit auch möglich sein, den so zu sichern, dass wenn sich jemand dem nähert und da Schindluder betreibt, dass sofort Alarmglocken hochgehen.
Besonders gefragt in Sachen Sicherheit der Infrastruktur sind auch die Kommunen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund räumt Versäumnisse einzelner Kommunen ein, betont aber, Sicherheit und Resilienz seien eine gesamtstaatliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich finanziert werden müsse. Verbandspräsident Ralf Spiegel.
Die Mittel dafür sind da. Sondervermögen kann genutzt werden, Verteidigungsvermögen kann genutzt werden. Das zusammengedacht aus einem Guss von Bund über Länder bis hin zu den Kommunen gedacht. Das ist, glaube ich, die Lösung.
Der Anschlag in Berlin ist nicht der erste seiner Art. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Mal den Worten Taten folgen.
In Brandenburg droht der bundesweit einzigen Koalition aus SPD und BSW das vorzeitige Aus. Die Regierung hatte von Beginn an eh nur eine Mehrheit von 2 Sitzen, aber seit Monaten schon belasteten mehrere Parteiaustritte, Streitereien und ausscherendes Abstimmungsverhalten die von Ministerpräsident Woidke angeführte Koalition. Und jetzt hat Vize-Regierungschef und Finanzminister Robert Krumbach seinen Austritt aus dem BSW erklärt und das ganze Ausmaß der Koalitionskrise deutlich gemacht. Thorsten Südow mit den Einzelheiten.
Als Gründe führt der 63-Jährige unter anderem an, statt konstruktiver Sacharbeit werde versucht, aus der Regierung in Potsdam heraus Oppositionspolitik zu betreiben. In einer Partei, die politische Ausgrenzung fordere, könne er nicht weiterhin sein, so Krumbach.
Die klare Erkenntnis, dass dieser Schritt unausweichlich ist, um weiteren Schaden vom Land
Brandenburg seinen Bürgerinnen und Bürgern abzuwenden. Das Ende der Koalition ist seit langem absehbar. Ich gehe weiter davon aus, dass die SPD mit der CDU Koalitionsverhandlungen führen wird.
Krumbach, der 40 Jahre lang SPD-Mitglied war, will als Parteiloser um Aufnahme in die SPD-Landtagsfraktion bitten. Die Sozialdemokraten fordern ihrerseits die jetzt nur noch 13 Mitglieder starke BSW-Landtagsfraktion auf, sich am Dienstag eindeutig zum Regierungsbündnis mit der SPD und zu einer eigenen Koalitionsmehrheit zu bekennen, macht SPD-Generalsekretär Kurt Fischer deutlich.
Die persönliche Erklärung von Robert Krumbach zeigt deutlich, die Krise innerhalb der BSW-Fraktion ist akut. Die Regierungsfähigkeit des Koalitionspartners ist sehr ernsthaft in Frage gestellt. Das BSW muss zeigen, dass die Koalition handlungsfähig ist.
Medienanfragen ließ die offenbar überforderte BSW-Fraktionsspitze in Potsdam heute stundenlang unbeantwortet. Aus der BSW-Bundesspitze hieß es, das BSW stand und stehe zum Koalitionsvertrag in Brandenburg. Ob es nun zu Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU in Brandenburg kommt, ist offen. CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann umschifft eine klare Antwort.
Wir haben erlebt, dass der stellvertretende Ministerpräsident aus seiner Partei und aus seiner Fraktion ausgetreten ist. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang, den wir zur Kenntnis nehmen. Aber es ist natürlich auch so, dass es an den Mehrheitsverhältnissen in der Koalition erstmal gar nichts ändert. Und deshalb ist es jetzt auch Aufgabe der Spitzen von BSW und SPD, Klarheit zu schaffen über den Fortbestand dieser Koalition.
Die stärkste Oppositionskraft im Landtag Brandenburg, die AfD, die seit Monaten in Umfragen deutlich vorn liegt, spricht von einer Koalition ohne Mehrheit und einem die Wähler betrügenden BSW.
Darauf kann es eigentlich nur eine Antwort geben: Neuwahlen.
So der AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Die Zukunft der bundesweit einzigen SPD-BSW-Landesregierung in Brandenburg ist nach nur 13 Monaten Amtszeit sehr ungewiss.
3.22 Uhr gleich.
Der Stichtag.
Heute genau vor 100 Jahren wurde die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft gegründet. Sie entstand durch die Fusionierung der Aero-Lloyd und der Junkers Luftverkehr AG. Tobias Nagorny blickt zurück.
In den goldenen 20er Jahren der Weimarer Republik ist das Fliegen noch ein großes Abenteuer. Die junge und teure Passagierluftfahrt gilt als Zukunftsbranche, doch zu viele Unternehmen konkurrieren miteinander. Die meisten finanziell ausgebrannt und verschuldet. Deshalb will die Regierung nur noch ein einziges Luftfahrtunternehmen subventionieren. Die zwei größten damals, die Deutsche Aero-Lloyd AG und Junkers Luftverkehr. Aus ihnen wird im Januar 1926 eine neue Airline, die Deutsche Lufthansa. Die Flotte besteht damals vor allem aus Ganzmetallflugzeugen vom Typ Junkers F-13. Platz für zwei Piloten und immerhin vier Passagiere. Regeln für den reibungslosen Flugbetrieb mussten gemacht werden. In der ersten Pilotenanweisung der Lufthansa heißt es:
Der Genuss berauschender Getränke oder irgendwelcher Rauschgifte vor dem Fluge und während des Fluges sowie das Rauchen im Führersitz ist streng verboten.
Neben innerdeutschen Flügen wird auch das europäische Streckennetz mehr und mehr ausgebaut. Routen nach Paris, Berlin, London, Stockholm oder Königsberg. Und bald gibt es einen neuen Beruf in der Luft, den Steward. Mit auf dem Speiseplan für das Jet-Set-Publikum die Schildkrötensuppe. Fliegen ist zu dieser Zeit nur etwas für Reiche, für Wirtschaftsbosse, Diplomaten und Stars. An Bord prominente Gäste wie Marlene Dietrich oder Hans Albers.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten.
Doch mit der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 stellt sich die Lufthansa in den Dienst der Nazis und arbeitet eng mit dem Regime zusammen. Bereits damals unterstützt die Lufthansa die NSDAP, um die Luftwaffe wieder aufzubauen.
Unserem Führer verdanken wir, dass Deutschland wieder eine Luftwaffe hat. Einer ganz besonderen Auswahl unterliegen die Flugzeugführer.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verhängen die Alliierten ein Flugverbot in Deutschland und die alte Lufthansa wird aufgelöst. bis im Jahr 1955 die formal neue deutsche Lufthansa ihren ersten Linienflugbetrieb aufnimmt.
Zum ersten Mal seit 1945 landeten Flugzeuge der neuen deutschen Lufthansa auf einem deutschen Flughafen.
Nun fliegen sie wieder, die silbernen Vögel der deutschen Lufthansa.
Schnell wird ein weltweites Streckennetz ausgebaut.
Sekt, Kaviar, Austern und Hummer. Hoch über Wolken und Meer in der Superstar der Lufthansa.
Zum Beispiel nonstop von Hamburg nach New York. 1960 beginnt für die Lufthansa mit der Boeing 707 das Düsenjet-Zeitalter. 1970 gibt der Jumbo-Jet den Startschuss für den Massenflugverkehr und die Zahl der Passagiere steigt stetig. Heute beschäftigt der Lufthansa-Konzern rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Kranich befördert jährlich etwa 130 Millionen Fluggäste. Ihr Vorgänger, die Deutsche Lufthansa AG, wurde am 6. Januar 1926 gegründet. Das war heute vor 100 Jahren.
Sport.
Mit Christian Hake und dem letzten Springen bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Die Qualifikation in Bischofshof in Österreich hatte mal wieder der gesamtführende Domen Preutz fest im Griff. Weitester Sprung. Alles sieht danach aus, dass er 10 Jahre nach seinem Bruder Peter ebenfalls die Vierschanzentournee gewinnen wird. Dass zwei Brüder jeweils den Gesamtsieg holen, das gab es in der Geschichte der Tournee übrigens noch nicht. Es dürfte also historisch in Bischofshofen werden. Minimale Chancen aufs Podest hat noch der deutsche Felix Hoffmann. Der wurde in der Quali zwar nur Elfter, in der Gesamtwertung liegt er aber auf Platz 5. Und ist dementsprechend
zufrieden. Und das war zwei schöne Abschlusssprünge machen. Das war nicht so, also wie heute dann noch gerne ein bisschen nach weiter fliegen und dann schauen, wo es hingeht.
Absolut unzufrieden dürfte das deutsche Tennisteam nach der 0:3-Niederlage gegen Polen beim United Cup in Australien sein. Sowohl Eva Lys als auch Alexander Zverev hatten ihre Einzel verloren und auch im Mix gab es nichts zu holen. Frage deshalb an unsere Tennisexpertin Ina Kast, was bleibt denn von diesem Tennistag?
Erstmal, dass diese deutliche Niederlage gegen Polen natürlich echt wehtut, aber auch, dass Eva Lys mittlerweile gegen die Topspielerinnen mithalten kann. Ich habe meinen Augen zwischenzeitlich nicht getraut, wie stark Lys die ersten 1,5 Sätze gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Świątek gespielt hat. So druckvoll, so clever und auch physisch wirklich gut. Lys hatte die Polin am Rande einer Niederlage und hat dann ja auch erst im dritten Satz verloren. Enttäuschend war dagegen, was Alexander Zverev gegen Polen gezeigt hat. Für seinen Gegner Hubert Hurkacz war es ja das erste Match nach 6 Monaten Verletzungspause. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Zverev hatte große Probleme, den Aufschlag des Polen zu retournieren und war auch in den Ballwechseln zu oft zu abwartend. Ein altes Problem. Im Mix dann mit Siegemund hat man auch mal wieder gesehen, dass Zverev zwar ein super Einzelspieler ist, der sehr gut aufschlagen kann, aber er ist einfach kein sonderlich guter Doppelspieler. Ich finde es wirklich schade, dass das deutsche Team nicht auf Spezialist Kevin Krawitz im Doppel mit Siegemund gesetzt hat.
Jetzt setzen sie vor allem auf die Hoffnung, denn ob sich Deutschland fürs Viertelfinale qualifiziert, hängt von den Ergebnissen der anderen ab. Am 15. Januar startet die Handball-Europameisterschaft. Seit Sonntag ist das Team zur Vorbereitung in Hannover und lässt es da erstmal locker angehen, weiß Tite Tenia.
Zum Start ist Beinarbeit gefragt. Für 10 Minuten wird zu Beginn des Trainings der Ball eng am Fuß geführt, statt geworfen. Die Devise von Bundestrainer Alfred Gislason, nicht nur der Körper, auch der Kopf muss frisch bleiben. Das lockere Fußballspiel Jung gegen Alt ist allerdings nicht für jeden was, gibt Renas Ustschins zu.
Ja, Fußball liegt mir tatsächlich nicht, warum auch immer. Aber ja, sobald ich da auf dem Feld stehe, dann geht das Gestolpere los. Und am Ende bin ich da auf dem Boden mit einem kaputten Fußgelenk, weil ich über den Ball gestolpert bin.
Ustschins Teamkollege von Bundesligist TSV Hannover Burgdorf Justus Fischer hält sich ganz raus. Der Kreisläufer hat gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert und steigt erst zu den handballspezifischen Übungen ein. Der Bundestrainer ist insgesamt mit dem körperlichen Zustand seiner Spieler sehr zufrieden.
Ich muss sagen, dass die Spieler oder der Kader sehr gut aussieht, was Fitnesszustand und Gesundheit aussieht. Wir hatten im letzten Jahr in gleicher Zeit schon ziemliche Probleme in dieser Hinsicht. Die haben wir nicht. Also sieht das von Trainingsmöglichkeiten her sehr, sehr gut aus. Und ich, genau wie die Spieler, bin topfit und freue mich richtig drauf, dass es jetzt losgegangen ist.
Renas Ustschins freut sich besonders auf die Generalprobe in seiner Heimatstadt am kommenden Sonntag gegen Kroatien. Bis zu 10.000 Zuschauer werden erwartet. Er hofft, dass das DHB-Team mit viel Rückenwind zur EM reisen kann. Die Erfolgsaussichten ungewiss.
Das muss man sehen, wie wir in das Turnier kommen, weil Handball ist so ein Sport, da kannst du 110% geben. vom Einsatz, aber was handballerisch rauskommt, kann auch nichts sein. Die Basis wird in der Abwehr sein. Wenn wir die Basis haben mit den zwei Top-Torhütern hinten, dann denke ich schon, dass wir in der Lage sein werden, jeden zu schlagen. Aber auf der anderen Seite, wenn nicht, kann uns jeder schlagen. Das ist halt so das Problem bei einer Europameisterschaft.
Donnerstag in einer Woche wissen wir da mehr. Dann startet Deutschland gegen Österreich ins Turnier.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Juliette Groß. In Venezuela ist Vizepräsidentin Delcy Rodriguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Während ihrer Vereidigung forderten tausende Anhänger von Präsident Maduro auf den Straßen von Caracas dessen Freilassung. Aus Mexiko-Stadt Anne Demmer.
Die venezolanische Vizepräsidentin Rodriguez ist zunächst für 90 Tage zur Interimspräsidentin ernannt worden. Das Militär, das bislang treu hinter Maduro stand, stellte sich hinter sie. Die Sicherheitskräfte gelten als entscheidender Faktor für die Stabilität der Interimsregierung. Rodriguez zeigte Anfang der Woche erstmals die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Washington. Nach ihrer ersten Kabinettssitzung drängte sie auf eine ausgewogene und respektvolle Beziehung zwischen den USA und Venezuela.
Nach seiner Gefangennahme und einer ersten Anhörung vor dem Bundesgericht hat der venezolanische Staatschef Maduro auf nicht schuldig plädiert. Die US-Regierung von Präsident Trump wirft ihm unter anderem Drogenterrorismus vor. Im Falle einer Verurteilung droht dem 63-Jährigen lebenslange Haft. Die US-Aktion war auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Venezuela spricht von einem massiven Bruch des Völkerrechts. Auch Russland und China haben die Gefangennahme Maduros scharf kritisiert. Bundeskanzler Merz will mit Blick auf das neue Jahr dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft angekurbelt wird. Das geht aus einem Brief hervor, den er zum Jahresauftakt an die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD verschickt hat. Darin heißt es, dass die bisher getroffenen Entscheidungen nicht ausgereicht hätten, die Wettbewerbsfähigkeit hinreichend zu verbessern. In Teilen der Industrie, des Handwerks und des Mittelstandes bleibe die Lage kritisch. Arbeits- und Energiekosten sowie Bürokratie und Steuerlasten seien zu hoch. Immer mehr Jobs gingen verloren. Im Iran geht die Staatsführung weiter gewaltsam gegen die anhaltenden Proteste vor. Laut Menschenrechtsaktivisten wurden im Zusammenhang mit den Demonstrationen bislang mindestens 35 Menschen getötet, darunter zwei Einsatzkräfte. Aus der Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Außerdem sollen seit Anfang der Protestwelle vor mehr als einer Woche mehr als 1200 Menschen festgenommen worden sein. Das berichtet das Menschenrechtsnetzwerk RANA, das seinen Sitz in den USA hat. Vor allem in ländlichen Gebieten gehen die Einsatzkräfte demnach teils brutal gegen Demonstranten vor. Ausgelöst wurden die Proteste von Händlern, die sich vor allem dagegen wehrten, dass die Währung Rial immer weiter an Wert verliert. Viele, vor allem jüngere Menschen, schlossen sich den Demos an. Sie richten sich jetzt auch zunehmend gegen das Regime.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden vereinzelt Schnee oder Schneeregen, sonst häufig trocken, teilweise Sonne, Höchstwerte minus 6 bis plus 2 Grad. Am Mittwoch im Süden und Osten freundlich, im Westen und Nordwesten etwas Schnee, minus 6 bis plus 2 Grad. Am Donnerstag von Westen her Schnee, im Osten länger trocken, minus 5 bis plus 4 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da weisen wir zunächst erneut darauf hin, dass im gesamten Bundesgebiet weiterhin stellenweise mit Glätte gerechnet werden muss. Das betrifft auch die Autobahnen, also bitte besonders vorsichtig fahren. Wegen der Schneeglätte dürfen in Hessen LKWs auf allen Straßen nur die rechte Spur benutzen. Und wegen eines Warnstreiks muss in Schleswig-Holstein heute mit Einschränkungen im Winterdienst gerechnet werden. Dann haben wir die A3, Frankfurt Richtung Köln. Die wird zwischen Bad Camberg und Limburg Süd nach einem Unfall immer wieder mehrfach kurzfristig gesperrt. Und noch die A43, Wuppertal Richtung Recklinghausen. Die ist zwischen Kreuz Herne und Recklinghausen Hochlamark nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Künstliche Intelligenz ist Fluch und Segen zugleich. Unter anderem in der Medizin ist KI aber in jedem Fall ein großer Hoffnungsträger. Schon heute spielt sie in vielen Bereichen eine Rolle, von der Prävention über das Screening, Diagnose und Therapie bis hin zur Nachsorge. Und dem trägt die Berliner Charité jetzt Rechnung. Sie hat ein eigenes Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin gegründet. Leiter des neuen Instituts ist Alexander Meyer, der auch die neu geschaffene Professur für KI in der Medizin übernimmt. Und meine Kollegin Jessica Wiener hat für die RBB Wissenswerte mit Professor Meyer über seine neuen Aufgaben gesprochen.
Medizin der Zukunft, was bedeutet das für Sie persönlich?
Medizin der Zukunft, das ist, würde ich sagen, Prävention ganz eindeutig. Sachen früher erkennen, Komplikationen früher erkennen, Erkrankungen früher erkennen, verhindern, aber auch persönlicher, präziser. Das heißt, Daten nutzen, um wirklich auch präzisere Aussagen machen zu können, Therapien präziser planen zu können. Und vielleicht auch mit Hilfe von KI die ganze Sache auch wieder menschlicher machen, sprich einfach mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten zu haben.
Bevor wir jetzt da auf den Status quo schauen und auf die Arbeit des neuen Instituts, vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Person, auch wenn Sie gesagt haben, Sie sprechen nicht so gerne über sich selbst. Mich würde noch die Motivation interessieren. Sie sind Fachinformatiker, habe ich gelesen, und Herzchirurg. Zwei für den Laien sehr unterschiedliche Gebiete. Wie kam es denn zu dieser Kombination?
Ja, das ist auch wie so häufig im Leben. Es gibt Opportunitäten, es gibt Interessenslagen und ich würde sagen, schon immer habe ich sehr gerne mit Zahlen, mich mit Computern beschäftigt, mit Datenverarbeitung. Ich finde das ein sehr faszinierendes Feld und habe mich eben erstmal darauf fokussiert und dann, wie gesagt, durch Zufälle und Opportunitäten bin ich dann in die Medizin gekommen. Das fand ich nämlich auch immer sehr spannend und die Kombination daraus ist natürlich umso spannender.
KI ist jetzt in der Gesellschaft breit bewusst da, aber immer wieder hört man ja von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, ja, machen wir doch schon lange. Also das sind halt die Rechenmodelle oder die Large Language Models, die kamen jetzt ein bisschen später, aber man arbeitet schon sehr, sehr lange eigentlich mit künstlicher Intelligenz. Seit wann kommt man in der Medizin nicht mehr drum herum?
Richtig, das Feld künstliche Intelligenz gibt es seit 1950 ungefähr. Und daraus haben sich verschiedene Techniken entwickelt. Und die, die jetzt wirklich sehr, sehr erfolgsversprechend ist und auch sehr gute Ergebnisse gegeben hat, die gibt es ungefähr seit 2010 plus minus. Ja, das sogenannte Deep Learning. Ja, seit wann kommt man in der Medizin nicht mehr drumherum? Ich glaube, da ist es wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, welchen Einsatzbereich besprechen wir. Und da, finde ich, lohnt es sich einmal auf die Forschung zu schauen. Inwieweit nutzen wir KI, künstliche Intelligenz innerhalb des Forschungsprozesses oder forschen auch direkt an Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Medizin und dann natürlich auf die Versorgung nochmal zu schauen. Denn ein Forschungsprojekt beantwortet häufig die Frage, was könnte man sozusagen machen mit KI? Welche Probleme könnte man lösen? Ein Versorgungsprojekt, also wirklich KI in die Versorgung zu bringen, da haben wir viele weitere Herausforderungen. Deshalb gibt es auch diesen Gap, diese Lücke, die wir ja spüren. In der Forschung sind wir deutlich weiter als dann am konkreten Einsatz in der Medizin.
Das heißt ja auch in der Pressemitteilung der Charité zur Gründung des Instituts, künstliche Intelligenz wird die Gesundheitsversorgung von morgen prägen. Also das im Endeffekt spricht ja die Lücke so ein bisschen an, die Sie sagen, in der Forschung ist es schon präsent, aber in der Versorgung dementsprechend noch nicht. Wie sieht's da heute aus?
Ja, tatsächlich ist das ein Feld, was sich erst entwickelt. Man kann sogar die FDA, das ist eine Institution, die sich rund um Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in der USA kümmert, gibt da interessante Statistiken auch raus, dass dieses Feld ist gerade sehr stark am Wachsen. Regulierte Medizinprodukte und das, was wir in der Versorgung nutzen, das sind Arzneimittel, die hochgradig reguliert sind, und das ist auch notwendig, als auch Medizinprodukte, die hochgradig reguliert sind. Das heißt, die Algorithmen, die KI, die wir nutzen im Versorgungsaspekt, die muss reguliert sein. Und das Ganze hängt natürlich ein bisschen hinterher. Das heißt, wir haben ein Forschungsergebnis und das dann zum Produkt zu translatieren, das dauert eine ganze Weile. Und erst seit wenigen Jahren sind wir eigentlich, ich glaube sogar, aber nageln Sie mich da bitte nicht drauf fest, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren haben wir erst die Tausendergrenze überschritten in den USA. Sah, dass es 1000 Medical Devices gibt, also Medical Devices im KI-Bereich und dort ganz überwiegend im bildgebenden Bereich, knapp 80%. Der bildgebende Bereich ist auch der Bereich, wo die KI, so wie wir sie heute kennen, ihren ersten Durchbruch erlebt hat. Denn KI kann insbesondere gut Muster erkennen und stellen sich vor, auf einem Röntgenbild oder einem pathologischen Slide gibt es da ganz viele Möglichkeiten, eben auf Muster zu schauen, eventuell auch Muster, die wir als Menschen mit dem sogenannten unbewaffneten Auge gar nicht sehen. Die KI kann das aber.
Es Es gab vor ein paar Monaten, wenn ich mich richtig erinnere, ja eine Meldung, dass die KI sehr dabei hilft, Brustkrebs zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, weil eben diese Muster eher noch erkannt werden als mit dem unbewaffneten Auge, wie Sie jetzt sagen. Denken Sie dann an sowas? Das ist das Bildgebende.
Richtig. Das wäre dann der Einsatzbereich von Mustererkennung. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben ja eine ganze Menge von Daten, die wir in der Klinik erheben. Das können einmal bildgebende Daten sein, wie ein Röntgenbild oder im Fall von Brustkrebs eben eine Mammographie. Das können aber auch sogenannte Omics-Daten sein. Das heißt, gewisse Profile von genomischen Markern beispielsweise, von metabolischen Markern. Das können aber auch andere Biosignale sein, wie beispielsweise ein EKG. Und in diesen Signalen, in diesen Messwerten liegt sehr, sehr viel Information, die wir eben teilweise nicht extrahieren können. Und mit der KI haben wir die Möglichkeit, ein Signal anzuschauen, beispielsweise nur ein Röntgenbild, und können daraus deutlich mehr Informationen ziehen, als wir es eben, wie gesagt, mit einem unbewaffneten Auge können, aber auch auf andere Signale, wie beispielsweise das EKG. Und was wir jetzt auch noch können, ist sogenannte multimodale Verarbeitung. Das heißt, wir können uns in einem Aufwasch sozusagen sowohl EKG als auch Röntgenbild anschauen und gemeinsam verarbeiten und noch mehr Informationen herausziehen. Mhm. Das wäre das Feld der Mustererkennung.
Was wären noch andere Bereiche, wo KI auf jeden Fall in die Versorgung kommen sollte?
Vielleicht weitere Punkte ist Risikoprädiktion und Stratifizierung. In der Medizin ist es immer sehr wichtig, dass man sich anguckt, okay, wie viel Risiko hat eigentlich ein bestimmter Patient oder eine bestimmte Patientinnenkohorte, eine bestimmte Erkrankung zu entwickeln? Gibt es Risikofaktoren? Und da möchte man immer versuchen, dann mit sogenannten Prädiktionsmodellen, Vorhersagemodellen Informationen zu extrahieren, sodass man die Therapieprävention eventuell danach ausrichten kann. Ein konkretes Beispiel haben wir da auch an der Charité laufen. Das nutzen wir beispielsweise in der Intensivstation. Dort haben wir einen KI-Algorithmus, der kontinuierlich die routinemäßigen erhobenen Daten, und da können Sie sich vorstellen, auf der Intensivstation sind das wahnsinnig viele, kontinuierlich analysiert auf pathophysiologische Muster, um frühzeitig Komplikationen zu erkennen. Also Risikovorhersage ist ein Feld. Ein ganz anderes Feld haben wir im klinisch-administrativen Bereich. Beispielsweise ist es ja auch vielen bekannt, es gibt eine enorme Dokumentationslast in den Kliniken. Und da gibt es mit der generativen KI, das kennen viele von Ihnen à la ChatGPT und Co., da ist es möglich, eben den Dokumentationsprozess erheblich zu vereinfachen. Das haben wir jetzt auch pilotiert an der Charité.
Schauen wir doch mal auf die Gründung des eigenen Instituts eben für KI in der Medizin an der Charité. Was bedeutet denn das eigentlich, ein eigenes Institut?
Na, das bedeutet, dass man prinzipiell jetzt eine bündelnde Instanz hat. Sie müssen sich vorstellen, KI gibt es ja als Technologie, wie gesagt, schon relativ lange. Und mittlerweile arbeiten auch ganz viele Mitarbeitende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte mit KI oder sind dem auch ausgesetzt. Und insofern ist es schon ganz gut, dass man da eine bündelnde Instanz hat, die auch eben einmal guckt, wie kann man das kontrolliert in die Versorgung integrieren. Wie kann eine KI-Strategie für die Charité aussehen? Also insofern KI wirklich als Querschnittsfach begreifen, ähnlich wie andere Querschnittsfächer. Es gibt beispielsweise auch das Fach Medizininformatik. Das ist auch wirklich ein Fach, das alle Bereiche berührt. Und so interpretieren wir das auch in der KI.
Wie arbeitet man dann miteinander an diesem Institut?
Na, erstmal ist es natürlich ein Bereich, wo sich viele interdisziplinär treffen. Das ist total richtig, denn die Mitarbeitenden, die kommen aus verschiedensten Bereichen. Die kommen aus der Medizin, aus verschiedenen Fachabteilungen dort, aus der Grundlagenforschung, aus der medizinischen Grundlagenforschung, aber auch aus der Informatik und mathematischen Grundlagenforschung. Und wie sieht das konkret aus? Und so ein Institut hat natürlich verschiedene Aufgaben und eine ganz relevante ist Forschung und Lehre. Das heißt, viele der Mitarbeiter sind auch in aktuellen Forschungsprojekten involviert und forschen dann wirklich an, welche Probleme kann man mit KI lösen? Gibt es neue Lösungsansätze insgesamt, wie man KI besser verwenden kann? Wie implementiert man das im Alltag? Eine andere Säule ist selbstverständlich auch das Operative. Das war mir persönlich sehr wichtig. Das ist nämlich genau der Aspekt, Translatieren von der Forschung in die Klinik, in den Versorgungsprozess. Und da haben wir Mitarbeitende, die eben dann auch wirklich schauen, wie kann ein Einsatz von KI in der Klinik aussehen und wie kann man das auch tatsächlich umsetzen und die Umsetzung auch begleiten. Denn insgesamt ist es, wie gesagt, ein Querschnittsthema, da sind ganz viele Wissensakteure notwendig, da ist der Datenschutz notwendig, da muss es eine Governance geben, da ist die IT-Abteilung notwendig, natürlich die klinischen Fachbereiche sind da notwendig, da muss viel zusammenkommen, da gibt es auch viel Koordinierungsarbeit.
Sie sprechen unter anderem bei den Schwerpunkten Ihres Instituts darüber, dass eine anwendungsorientierte Entwicklung wichtig ist. Was verstehe ich darunter?
Naja, im Idealfall, man kennt es ja wie folgt. Es gibt technische Innovationen und ich sage jetzt mal plakativ, Techniker lieben dann auch Sachen weiterzuentwickeln. Und dann kennt man das, glaube ich, ganz gut in der Wissenschaft. Technik sucht Probleme. Ja, dass man dann wirklich schaut, okay, wir haben jetzt folgende Technik, wie können wir denn, welches Problem können wir denn jetzt lösen? Wir wollen aber anders kommen. Wir haben ja eine ganze Menge Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten, wie wir den Versorgungsprozess einfach noch besser machen können für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden, noch bequemer, komfortabler, noch präziser. Und insofern gehen wir eher so vor, welche Probleme gibt es und wie kann uns die Technologie von heute, KI beispielsweise, helfen, diese zu lösen? Und das ist dann unser Ansatzpunkt. Akute Probleme lösen mit KI und die Forschung kommt dann meistens nebenan noch, denn das, was man da entwickelt, das sind ja handfeste Ergebnisse, die dann die Wissenschaft direkt auch weiterbringen.
Und das, was Sie sozusagen entwickeln, die Forschung, die am Institut stattfindet, ist das auch so geplant, dass sie dann probeweise an der Charité getestet wird?
Was versteht man unter Testen? Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Also in der Softwareentwicklung, und KI ist ein Teil der Softwareentwicklung, weil das ist ja letztendlich alles Software auch, da entwickelt man erstmal und man muss natürlich die Sachen testen. Da macht man das erstmal im Labor sozusagen ohne jegliche Patientendaten und schaut, funktioniert das so, wie man sich das theoretisch auch ausgedacht hat. Und dann geht man dahin über und schaut, okay, in Studien dann, in kontrollierten Studien, wie funktioniert das dann wirklich im Versorgungseinsatz? Da gibt es dann auch eine Evidenzpyramide, da schaut man sich dann ganz kontrolliert erstmal an, okay, wie funktioniert es denn auf Datensätzen, die aus der Vergangenheit sind? Das heißt, die tangieren aktuellen Versorgungsprozess noch gar nicht. Und dann der nächste Schritt, wenn man da sieht, okay, das hat gut funktioniert, würde man weitergehen und dann eine sogenannte prospektive Studie starten, wo man dann schon im Patientinneneinsatz, in der kontrollierten Studie, da wird dann auch jede Patientin und Patient aufgeklärt drüber, über potenziellen Nutzen, potenziellen Risiken, indem man dann KI einsetzt im Versorgungsprozess und dann beobachtet, was denn da die Ergebnisse sind.
Schon heute spielt künstliche Intelligenz in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung eine immer größere Rolle, von der Prävention über das Screening, Diagnose und Therapie bis hin zur Nachsorge. KI wird die Medizin von morgen prägen, da ist sich die Charité Berlin sicher und hat ein neues Institut gegründet, das Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin. Dessen Leiter, Professor Dr. Alexander Meyer, ist heute mein Gast. Herr Meyer, Sie sagen, viele KI-Projekte sind an der Schnittstelle zwischen Forschung, Klinik und Krankenhausbetrieb bislang gescheitert. An was denken Sie da?
Na, da denke ich erstens an Strukturen. Die Frage ist ja immer, wo läuft denn KI? Haben wir überhaupt die Rechner, die IT-Kapazität schon? Wo wir sehr gute Kapazitäten haben, ist beispielsweise in den kompletten Forschungsbereich. Wir haben sehr tolle sogenannte High-Performance-Cluster, wo wir wirklich Modelle trainieren können und im Forschungskontext dann auch testen können. Jetzt aber so, sobald Sie in den Versorgungsbereich gehen, brauchen Sie andere Strukturen. Die müssen dann hoch verfügbar sein. Die müssen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die müssen noch schärfere Datenschutzanforderungen erfüllen. Insofern sind das häufig die Implementierungsaspekte in die Praxis. Das sind häufig Hindernispunkte, die einen so im Forschungskontext gar nicht erst mal apparent sind, aber die es dann zu lösen gilt.
Also im Endeffekt geht es darum, Strukturen aufzubauen, Evidenz nachzuweisen und Vertrauen aufzubauen? Kann man das so zusammenfassen?
Das ist exzellent zusammengefasst.
Wie wollen Sie das machen?
Naja, die Strukturaufbau, da sind wir aktuell gerade im Gange. Der erste Schritt war, hier eine KI-Strategie zu entwickeln für die Charité. Da sind wir auch schon gut dabei, haben schon einen ersten Entwurf auch unserem Vorstand präsentiert und sind parallel dabei, das auch jetzt umzusetzen. Und da gibt es verschiedene Handlungsfelder, die man hat. Man muss natürlich gucken, dass man, ich hatte es schon erwähnt, dass wir auf Infrastruktur achten, dass wir eine gute Infrastruktur für KI-Anwendungen im Versorgungsprozess auch aufbauen. Das sind wir gerade dabei. Dann gibt es weitere Handlungsfelder, das ganze Handlungsfeld Governance. KI-Governance, ähnlich wenn wir Medizintechnik einsetzen, da gibt es auch eine Governance hinten dran. Da gibt es ein Register, wo wir alle Medizintechnik, die wir nutzen, dann auch hinterlegt haben und dann auch regelmäßig überprüfen. So ähnlich muss man das auch bei KI machen. Insbesondere bei den datenbasierten Verfahren gibt es solche Phänomene wie Bias, systematische Verzerrung oder aber auch einen sogenannten Data Drift. Das heißt, dass Modelle, die einmal trainiert werden, stellen sich vor, es wird einmal ein Modell trainiert auf Daten von 2000 oder 2005. Die Medizin hat sich aber deutlich weiterentwickelt. Und es kann ja durchaus sein, dass das Modell, was damals trainiert worden ist, heute nicht mehr akkurat ist. Das heißt, wir brauchen auch Möglichkeiten, um solche Modelle zu monitoren und zu detektieren, ob sie noch gut funktionieren oder nicht. Mhm. Nicht zuletzt auch in Bezug auf den AI Act oder die KI-Verordnung der Europäischen Union ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden eines Unternehmens auch gewisse KI-Fertigkeiten erlangen und auch geschult werden. Und insofern gibt es ein ganzes Handlungsfeld. Wir haben dazu AI-Skills und Services gesagt. Das heißt, dass wir einmal schauen, welche Art von Schulungen bieten wir an, wie bereiten wir unsere Mitarbeitenden auf den KI-Einsatz vor und welche Serviceleistungen können wir anbieten. Man kennt das beispielsweise auch gut aus, in jeder Uniklinik gibt es ja eine Biostatistik oder Biometrie. Da ist es ganz selbstverständlich, dass es da eine biometrische oder eine biostatistische Beratung für Studien gibt, für Ärztinnen und Ärzte, für Forschende, die da Fragen haben und sich beraten lassen. Und sowas Ähnliches schwebt uns auch vor, dass wir auch eine Sprechstunde sozusagen anbieten für Forschende, die Fragestellungen haben, wie KI-Projekte implementiert werden können und darüber hinaus.
Vertrauen hatten wir noch als Schlüsselthema dafür ja auch genannt. Vertrauen bei den Ärztinnen und Ärzten oder Vertrauen der Patientinnen und Patienten?
Ich denke, es ist beides wichtig. Ja, die Patientinnen und Patienten vertrauen uns ja als Medizinerinnen und Mediziner. Die kommen zu uns mit teilweise existenziellen Problemen und auch Erkrankungen und haben Vertrauen, dass wir korrekt behandeln. Insofern, in der Medizin gibt es eine Institution, man sagt dazu evidenzbasierte Medizin, wo wir einfach Informationen, das kommen wir wieder zu Daten sammeln, Daten verarbeiten. Wir sammeln Daten über Behandlungen beispielsweise oder die Diagnostiker, die uns dann beantworten können, hilft das eine Maßnahme oder hilft sie nicht? Und genau das Gleiche müssen wir bei KI in der Medizin auch machen. Das sind Medizinprodukte, die müssen strukturiert untersucht werden, die müssen einem regulatorischen Prozess unterzogen werden und wir müssen Evidenz generieren. Also wir müssen nachweisen, funktioniert das so, wie man sich das erdacht hat oder nicht und hat es wirklich einen Mehrwert? Insofern ist eine wesentliche Komponente von Vertrauen dieser Evidenznachweis. Dann haben wir als Medizinerinnen und Mediziner eben Vertrauen in die Lösung. Das ist der erste Aspekt. Dem Ganzen folgt dann häufig natürlich auch das Vertrauen der Patientinnen und Patienten.
Sie sagen auch, eine große Rolle dabei spielt auch erklärbare KI. Das ist ein feststehender Begriff. Was ist damit genau gemeint?
Ja, da habe ich eine ganz besondere Haltung zu. Also das ist, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, mittels KI oder mittels Algorithmen, die ja komplett abgebildet sind im Computer, theoretisch das komplett auseinanderzunehmen, das Konstrukt. Stellen Sie sich vor, so ein KI-Modell besteht ja aus vielen Millionen, Milliarden Parametern und Verbindungen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dadurch, dass das komplett theoretisch abgebildet ist, schauen wir uns mal genau an, auf welcher Grundlage wurden Entscheidungen getroffen von der KI. Das ist absolut wichtig. Ich denke aber teilweise, wir haben in der Medizin sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, wo wir null Erklärbarkeit haben. Mhm. Ja, und merke da manchmal so ein bisschen einen Exzeptionalismus in diesem Bereich, dass wir an KI-Lösungen einen deutlich höheren Anspruch haben als an anderen Lösungen. Wir geben Medikamente, wo wir teilweise nicht genau die Wirkung mechanistisch nachvollzogen haben, aber eben sehr solide und robuste Evidenz dafür haben, dass es wirklich hilft. Ähnlich auch manche Biomarker. Da haben wir Assoziationen sehr robust nachgewiesen, aber gewisse Kausalitäten noch nicht. Und ich denke, da müssen wir schauen. Erklärbarkeit ist extrem wichtig. Aber wir müssen auch gucken, auch im Sinne der Forschung, hilft Erklärbarkeit wirklich? Gibt es nur Untersuchungen dazu, dass Erklärbarkeit wirklich auch beim Einsatz von KI in der Medizin hilft? Und so müssen wir uns dem wissenschaftlich nähern. Also Erklärbarkeit total wichtig, aber da müssen wir auch die Frage stellen, inwieweit hilft Erklärbarkeit? Wie genau muss das ausgestaltet sein?
Was KI angeht und Erklärbarkeit, mal ab vom medizinischen Bereich, ist ja das Problem, dass man eben nicht immer nachvollziehen kann, warum die KI das und das jetzt vorschlägt oder macht oder tut, weil eben es keine Box ist, die man aufmachen kann und nachgucken kann, ah ja, auf der Ebene, weil halt so viel miteinander verbunden ist.
Theoretisch kann man es aber. Das ist der Unterschied. Theoretisch könnte man wirklich, das ist ja etwas, was komplett im PC stattfindet. Und ich glaube, das ist meine Vermutung. Ja, das ist der Grund, wieso man sagt, okay, wir können es theoretisch ja komplett, das müssen wir jetzt auch nachweisen. Letztendlich so eine richtige Blackbox ist es für mich persönlich nicht, weil wir die Grundlagen da ja ganz gut kennen. Aber ich verstehe den Wunsch absolut. Deshalb gibt es ja auch bei uns im Institut eine Professur für erklärbare KI in der Medizin. Das ist ein total wichtiges Feld. Nur das muss genauso intensiv intensivst beforscht werden. Und das ist das Einzige, was mir wichtig ist, dem Begriff Erklärbarkeit zu kommen. Das ist eine wichtige Komponente für Vertrauensbildung, aber nicht die alleinige. Genauso wichtig ist Evidenz auch. Evidenz und dann den Fortschritt in der Erklärbarkeit.
Spannende Umfrage habe ich zuletzt gelesen. Das geht vielleicht ein bisschen ab vom Klinikalltag, aber laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom vertrauen immer mehr Menschen bei Gesundheitsfragen auf KI. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, den Aussagen von KI-Chatbots zu vertrauen. Liegt da eine Chance?
Ja, wie so immer. Chancen und Risiken auch. Mhm. Also gerade bei den Chatbots, die sind ja keine Medical Devices. Ja, zumindest aktuell nicht. Das sind, wie man so schön sagt, eierlegende Wollmilchsäue, die ganz, ganz viele Fragen beantworten können. Mhm. Auch häufig sehr gut und auch richtig, aber nicht immer.
Sind die nicht auch gefüttert mit dem, was Sie gerade sagten? Gibt es nicht dann eben speziell medizinische Chatbots? Die gibt's nicht.
Die gibt es schon. Aber meistens noch nicht in dem großen Maßstab, wie beispielsweise die sogenannten Frontier-Modelle, wie man sie kennt, ChatGPT oder Gemini. Und da haben wir auch noch viele Fragen in Bezug auf Regulierung. Denn man muss einmal nachweisen, man muss es als Medizinprodukt eigentlich auch regulieren, um es dann auch rechtssicher anwenden zu können. Und dann gibt es viele weitere Probleme noch, also das Problem der Halluzinationen beispielsweise. Und da fehlt, das ist genau der Aspekt, da fehlt uns noch Evidenz. Es kommt faktisch täglich neue Literatur dazu raus, wo man einmal sieht, was KI alles kann, Neues. Zum anderen kommt aber auch neue Literatur raus, wo man sieht, okay, wo noch die Grenzen sind. Und das ist noch ein sehr, sehr neues Feld, wo es noch eine ganze Menge zu lernen gibt. Und da sind wir als Institut auch dran.
Schauen wir nochmal auf das Jahr der Medizin der Zukunft. Würden Sie sagen, KI ist ein Game Changer?
Ja, definitiv. Also definitiv, ich denke, mit KI in der Ausprägung, wie wir sie heute sehen, haben wir Möglichkeiten von, ich sag mal dazu, kognitive Automatisierung, die wir vorher nicht hatten. Also ich habe insbesondere Hoffnung, dass wir da eine enorme Erleichterung in den Arbeitsprozessen bekommen, da wir viel mehr automatisieren können. Das ist ein Aspekt. Und dann wieder eben mehr Zeit für klinische Arbeit haben. Zum anderen eben auch, um präziser zu diagnostizieren zu können und auch behandeln zu können. Das ist der ganze Bereich Präzisionsmedizin. Also da sehe ich absolute Chancen. Und ja, ich glaube, das Wort Game Changer oder der Begriff, der trifft es sehr gut.
Schauen wir mal 10 Jahre in die Zukunft bei KI und Computer und alles, die Entwicklung. Ich weiß, das ist sehr, sehr gewagt. Man könnte auch sagen, schauen Sie mal 100 Jahre in die Zukunft. Aber was glauben Sie, wie wird KI die Patientenversorgung in 10 Jahren verändert haben?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, weil Sie haben es schon richtig gesagt, die Fortschritte, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die sind wirklich unglaublich. Und teilweise, wir sehen ja diesen großen Lag, dieser Zeitverzug zwischen, was wir jetzt tagtäglich schon nutzen können, was in der Klinik ankommt. Das heißt, insgesamt wird es weiter wahrscheinlich so sein in 5 bis 10 Jahren, dass die Klinik da ein Stück weit hinterherhinkt. Aber wo werden wir Unterschiede sehen? Also hoffentlich nicht, dass man überall das Label KI sieht, denn gute Lösungen, da ist es ja völlig egal, ob da KI hinten dran ist oder nicht. Hoffentlich sieht man es dann so, das ist die Vision, die ich habe, dass man eben deutlich mehr Zeit für Patientinnen und Patienten hat, in der Interaktion miteinander und deutlich präziser diagnostizieren kann, deutlich informiertere Entscheidungen bezüglich Therapien treffen kann und das auch früher machen kann. Ja, also das ist sehr abstrakt, aber alles Konkretere traue ich mich jetzt vor dem Hintergrund der schnellen Entwicklung hier jetzt nicht zu äußern.
Herr Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Zu Gast in den Wissenswerten der Herzchirurg und Medizininformatiker Professor Dr. Alexander Meyer von der Charité Berlin. Er leitet dort das neu gegründete Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin, kurz IKIM, und hat dort auch die neu geschaffene Professur für KI in der Medizin übernommen.
Und das waren die RBB Wissenswerte mit Jessica Wiener zum Thema KI in der Medizin. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Und da finden Sie zum Thema Medizin auch das hier.
Synapsen, der Wissenschaftspodcast. Mehr Gesundheit für Natur und Mensch. Schmerz hat viele Facetten.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel an einer Herdplatte verbrennt, dann wird man die Hand zurückziehen als reflexartiger Schmerz.
Dann gibt es noch den neuropathischen Schmerz, das bedeutet Nervenschädigung.
Etwa 16 Millionen Menschen leiden hierzulande sogar an chronischen Schmerzen.
Wenn Sie zum Beispiel immer wiederkehrende Knieschmerzen haben, wird die Projektionsfläche für das Knie im Gehirn größer. Und damit reicht ein immer kleinerer Anlass, den gesamten Komplex des Schmerzgeschehens in Gang zu setzen.
Auch die eigenen Gedanken können einiges beeinflussen.
Es geht darum, dass dieser Schmerzreiz, der rein körperliche Schmerzreiz, zentral im Gehirn moduliert, verändert wird.
Dieser Anteil, den Sie dazu bringen können, der kann durchaus im gleichen Maße sein wie einige medikamentöse Wirksamkeiten.
Unser Thema im Podcast Synapsen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Gleich 4 Uhr hier in der ARD Infonacht. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Da versorgen wir Sie mit dem Wichtigsten aus aller Welt, unter anderem natürlich mit dem aktuellen rund um das Geschehen in Sachen Venezuela und Maduro. Und auch danach schauen wir nochmal genau darauf, was in New York alles passiert ist. Maduro vor Gericht und der UN-Sicherheitsrat hat sich auch mit den Angriffen der USA auf Venezuela und die Festnahme von Maduro beschäftigt. Dazu gleich ein Gespräch mit unserem Korrespondenten vor Ort.
Es ist 4 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. In Berlin haben zehntausende Menschen die dritte Nacht ohne Licht und Heizung verbringen müssen. Nach dem Stromausfall infolge eines linksextremistischen Anschlags sind noch rund 28.000 Haushalte ohne Strom. Auch aus NRW sind Helfer vor Ort. Weitere kommen jetzt dazu. Frank Werner, WDR aktuell.
Die Feuerwehr Mönchengladbach hat sich in der Nacht auf den Weg gemacht mit einem großen Notstromaggregat auf einem LKW-Anhänger. Die Anfrage der Düsseldorfer Bezirksregierung kam am späten Abend, so ein Feuerwehrsprecher. Schon kurz darauf starteten 6 Einsatzkräfte von Mönchengladbach aus, um in Berlin zu helfen. Das Stromaggregat, das sie im Schlepptau haben, wurde vom Land NRW angeschafft. Ein großer LKW-Anhänger mit einem Schiffsdieselmotor mit 300 PS. Damit können zum Beispiel Krankenhäuser und Altenheime versorgt werden oder um die 200 Privathaushalte. Diese Stromgeneratoren gibt es in ganz NRW. Neben dem aus Mönchengladbach wurden weitere angefordert, um beim Berliner Stromausfall zu helfen, unter anderem die aus Düsseldorf und Essen.
Venezuelas Präsident Maduro hat vor einem US-Gericht in New York auf nicht schuldig plädiert. Ihm wird Drogenterrorismus vorgeworfen. Die USA hatten Maduro und seine Frau bei einem Militäreinsatz in Venezuela entführt. Vizepräsidentin Rodriguez wurde inzwischen als Staatschefin vereidigt. US-Präsident Trump erklärte, in den nächsten 30 Tagen werde es nach seiner Einschätzung keine Neuwahl in Venezuela geben. Der NATO droht das aus, falls die USA versuchen, Grönland zu annektieren. Davor hat Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen gewarnt. Sie reagierte damit auf Äußerungen von US-Präsident Trump. Dieser hatte gefordert, Grönland, das autonomer Teil von Dänemark ist, solle Teil der USA werden. Hintergrund seien Sicherheitsinteressen. Bundeskanzler Merz stuft die Lage in einigen Bereichen der Wirtschaft als sehr kritisch ein. Das geht aus einem Schreiben an die Bundestagsfraktionen von Union und SPD hervor. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus. Das Ankurbeln der Wirtschaft habe deshalb höchste Priorität.
WDR aktuell aus der Region.
In Dormagen haben Zeugen der Polizei Videoaufnahmen geschickt. Darauf ist zu sehen, wie Einsatzkräfte an Silvester mit Böllern und Raketen angegriffen worden sind. Joscha Weidenfeld für WDR aktuell.
Über ein Hinweisportal der Polizei können Zeugen Foto- und Videomaterial aus der Silvesternacht hochladen. Eine Gruppe aus rund 100 Randalierern soll im Stadtteil Hackenbruch Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen beschossen haben. Eine Polizistin erlitt ein Knalltrauma, ein Streifenwagen wurde beschädigt. In der Nähe gab es kurz darauf mehrere Brandstiftungen. Außerdem brannte es in einer Wohnung. Während der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrleute und Polizisten wieder mit Feuerwerkskörpern angegriffen.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Schneegriesel, vor allem in Westfalen. Dazu in Minden bis minus 1 Grad, in Dortmund bis 0 und in Aachen bis 1 Grad. Morgen neuer Schneefall bis minus 3 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und es muss weiterhin im Bundesgebiet mit Glätte gerechnet werden, stellenweise. Das betrifft auch die Autobahnen. Und in Hessen dürfen wegen Schneeglätte LKWs auf allen Straßen nur die rechte Spur benutzen. In Schleswig-Holstein, da gibt es wegen eines Warnstreiks heute eventuell Einschränkungen im Winterdienst. Dann schauen wir auf die Autobahnen A3 Frankfurt Richtung Köln. Die wird zwischen Bad Camberg und Limburg Süd nach einem Unfall mehrfach kurzfristig gesperrt. Nochmal die A3 Frankfurt Richtung Köln. Die ist zwischen Siebengebirge und Kreuz Bonn-Siegburg wegen eines defekten Schwertransports gesperrt. Und noch die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen. Die ist zwischen Kreuz Herne und Recklinghausen-Hochlamark nach einem Unfall noch bis ca. 6 Uhr, also rund 2 Stunden, gesperrt. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg und ich bin Hendrik Lückhoff. Hallo. Die Welt blickt nach New York in diesen Tagen. Die USA haben den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro dorthin gebracht, nachdem sie ihn festgenommen hatten. Und gestern kam Maduro dann auch erstmals vor Gericht. Und auch im UN-Sicherheitsrat in New York war das Vorgehen der USA Thema. Die Vereinigten Staaten mussten sich massive Kritik gefallen lassen. Über all das habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten in New York, Martin Ganselmeier. Und zunächst ging es um die Frage bzw. um die Gerichtsverhandlung mit Nicolas Maduro. Das Ganze lief ja unter enormen Sicherheitsvorkehrungen ab. Die USA werfen ihm unter anderem Drogenterrorismus vor. Was genau sagt die Anklage da?
Also der wichtigste Anklagepunkt ist, dass Maduro beschuldigt wird, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein, die Drogenhandel mit terroristischen Methoden verbindet. Das Ziel soll gewesen sein, die USA mit Drogen zu überschwemmen und damit der US-Bevölkerung geschadet zu haben. Der zweite Anklagepunkt, ein groß angelegtes Schmuggelnetz zum Kokainimport. Maduro soll über viele Jahre lang Tonnen von Kokain über Zwischenhändler und Kuriere in die USA geschmuggelt haben. Und dann gibt es einen dritten Anklagepunkt. Diesen Drogenterrorismus soll Maduro durch den Besitz von Maschinengewehren und Sprengsätzen auch noch befeuert haben. Und das Schema dieser Anklage folgt eigentlich der Anklage gegen den früheren Machthaber von Panama, Manuel Noriega. Der wurde 1991 tatsächlich von einem US-Gericht wegen Drogenterrorismus schuldig gesprochen und damals zu 40 Jahren Haft verurteilt.
Und wir haben ja nun schon gehört, Maduro selbst hat auf nicht schuldig plädiert bei diesem Termin. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lief das Ganze ab? Und hat Maduro dann noch mehr gesagt vor Gericht?
Also das Ganze hat nur etwa knapp 30 Minuten gedauert. Es gab nur wenige Plätze für Reporter. Die haben anschließend aus dem Gerichtssaal geschildert, wie das ablief. Maduro und seine Ehefrau traten in Gefängniskleidung vor den Richter. Der wollte eigentlich nur ihre Identität bestätigt wissen. Maduro nutzte dies jedoch, um sofort deutlich zu machen, dass er unschuldig ist, ein anständiger Mensch und immer noch Präsident seines Landes. Er fühle sich eher wie ein Kriegsgefangener. Also Maduro soll sehr selbstbewusst aufgetreten sein, sagen Beobachter im Gerichtssaal. Seine Frau Celia Flores dagegen, die wirkte wohl sowohl psychisch als auch physisch sehr mitgenommen. Sie hatte wohl auch Verletzungen im Gesicht. Ihr Anwalt hat auch gesagt, dass wahrscheinlich eine Rippe bei ihr gebrochen sei. Also da ein deutlicher Unterschied zwischen einem selbstbewussten Maduro und einer doch sehr, sehr mitgenommenen Ehefrau.
Aber auch ihn wird es sicherlich in gewisser Weise mitgenommen haben. Und es war ja nun erst der erste Gerichtstermin. Wie geht es weiter? Und kann man schon absehen, wie lange dieser Prozess dauern wird?
Der nächste Gerichtstermin ist für den 17. März anberaumt und dann werden wir vielleicht auch mehr wissen über die Strategie der Verteidigung. Die wird wahrscheinlich auch ähnlich aussehen, wie das 1991 ablief gegen Manuel Noriega. Damals hatten die Verteidiger des Machthabers von Panama argumentiert, dieses Verfahren sei unzulässig, denn als Staatsoberhaupt genieße Noriega Immunität. Das US-Gericht folgte dann allerdings nicht dieser Argumentation. Der Prozess damals dauerte etwa 7 Monate, also das zog sich doch ziemlich lang hin. Und davon kann man auch ausgehen, dass es diesmal so ist, bevor es wirklich offiziell mit dem Prozess losgeht, kann es auch noch einige Anträge geben von Verteidigung und Anklage. Also wahrscheinlich wird das mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen. Und was das Urteil angeht, muss sich Maduro sicherlich auf eine ähnlich hohe Strafe gefasst machen wie damals Manuel Noriega, 40 Jahre, die dann reduziert wurden auf 30. Hier spricht man davon, dass Maduro mindestens mit 25 Jahren Haft rechnen muss.
So viel erstmal zum Prozess. Ich habe es am Anfang erwähnt, auch im UN-Sicherheitsrat in New York war der Angriff der USA auf Venezuela und die Festnahme Maduros Thema. Wie lief diese Sitzung ab?
Also das war ja beantragt worden von Venezuela und Venezuela hat auch die heftigste Kritik geübt. Venezuela hat gesagt, man sei Opfer von Attacken, amerikanischen Attacken geworden, wegen unseres Öls, wegen unserer Energie, wegen unserer geopolitischen Lage. Und der Botschafter von Venezuela, der hat auch betont, dass seine Regierung weiterhin die Kontrolle über das Staatsgebiet hat und hat die US-Regierung eigentlich scharf aufgefordert, Präsident Maduro und seine Frau freizulassen und nach Venezuela zurückkehren zu lassen. Ähnlich scharf die Kritik von Russland und China. Russland hat davon gesprochen, dass das ein gravierender Verstoß gegen das Völkerrecht sei, ein Rückfall in neokoloniale Zeiten. China hat kritisiert, kein Land könne als Weltpolizist agieren, kein Staat könne sich anmaßen, internationaler Richter zu sein. Der amerikanische UN-Botschafter hat dann seine Rechtfertigung gegeben. Er hat gesagt, das Ganze sei eben kein Krieg gewesen, das Ganze sei kein Regierungswechsel, kein Regime Change gewesen, sondern eigentlich eine Strafvollzugsaktion. Maduro sei eben nicht mehr legitimes Staatsoberhaupt und er habe nun mal einen Haftbefehl gehabt, den es seit 2020 gegeben habe. Für mich war eigentlich am interessantesten, wie die europäischen Länder reagiert haben in ihren unterschiedlichen Nuancen von Frankreich und von